Wir leben in einer Gesellschaft, die sich nur durch Steigerung erhalten kann. Und das heißt, sie muss schneller werden, sie muss Wachstum produzieren. Und das führt dazu, dass wir eigentlich als Individuen, als Organisationen, als Gesellschaft, auch als Länder sozusagen eigentlich in einem Aggressionsverhältnis zur Welt leben. Ja, wir müssen uns ständig steigern, ja, besser werden, optimieren und so etwas. Die intensiven menschlichen Erfahrungen und eigentlich auch unsere ganzen Sehnsüchte hier, richten sich auf Dinge, die ich eben nicht kaufen und haben und planen und kontrollieren kann, sondern an diese Grenzlinien. Also meine These ist, eine vollständig verfügbar gemachte Welt, in der alles so abläuft, wie sie es gerne hätten, wäre eine tote Welt. Ja, da wären wir wirklich im tiefsten Sinne tot und ausgebrannt. Ja. Und wenn wir das schaffen könnten, im Kleinen wie im Großen, ja, vom Besitzen und Nutzen zum Teilhaben und Zugehören zu gelangen, dann wäre die Welt eine bessere Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn und heute ist der renommierte Soziologe Professor Dr. Hartmut Rosa zu Gast. Hartmut Rosa ist besonders durch seine Resonanztheorie und sein letztes Buch Unverfügbarkeit bekannt geworden. In diesem Buch beschreibt er die Wachstumsfalle, in der wir als Gesellschaft feststecken. Denn wir brauchen Wachstum, um unseren Wohlstand zu sichern. Nicht aus Gier, sondern aus Angst. Angst vor dem Abstieg, Angst abgehängt zu werden. Und diese Angst, die treibt uns dazu, die Welt kontrollierbar, verfügbar und planbar machen zu wollen. Also ein unmögliches Unterfangen. Denn das Ergebnis sind gestresste und gehetzte Menschen, die trotz neuer Technologien ständig unter Zeitdruck stehen und sich aggressiv verhalten. Gegen die Natur, gegen andere Menschen und sogar gegen sich selbst. Doch wie geht es anders? Wie können wir ein gelungenes Leben führen, das in Resonanz ist, sowohl individuell als auch gesellschaftlich? Antworten gibt Professor Dr. Hartmut Rosa. In unserem Gespräch haben wir darüber gesprochen, warum wir uns aktuell so gehetzt fühlen und was eben ein gutes und erfülltes Leben wirklich ausmacht. Hartmut Rosa gibt in dieser Folge sogar einen exklusiven Einblick in sein neues Buch. Und ganz am Ende haben wir darüber gesprochen, was sich in der Arbeitswelt dringend ändern muss, damit sie uns mehr Freude und weniger Frust bringt. Es war ein Gespräch, das mich bis heute noch lange zum Nachdenken gebracht hat und deswegen bin ich mir sicher, dass es auch euch inspirieren wird. Viel Spaß beim Hören.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Herr Rosa, schön, Sie hier in Erfurt persönlich jetzt mal kennenzulernen.
Hallo, ich grüße Sie, freut mich auch.
Ich war zum ersten Mal jetzt in Erfurt, bin gestern noch so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Ist ja eine richtig süße Stadt. Nur der Weihnachtsmarkt, der hat um 20 Uhr schon zugemacht. Was mögen Sie hier an Erfurt?
Also die Bausubstanz ist wirklich klasse hier. Die Krämerbrücke zum Beispiel, eine bebaute Brücke mit 32 Häusern, glaube ich, drauf. Und auch das geht ja richtig weit in die Historie zurück. Also das Altstadtgebiet ist fantastisch. Ja.
Aber Sie leben in Jena, oder?
Ja, genau. Aber das ist eine halbe Stunde von hier. Also das ist eigentlich noch im Großstadtbereich.
Ja. In einem Interview 2020 haben Sie gesagt, dass Paris einer ihrer Lieblingsstädte ist. 4 Jahre später ist immer noch Paris auf Platz 1 oder hat es eine andere Stadt mittlerweile geschafft?
Nein, ich würde tatsächlich immer noch Paris da ganz oben ansiedeln, wenngleich ich Berlin schon auch attraktiv finde, auch immer attraktiv fand.
Und Paris wegen den Gebäuden oder wegen den Menschen, wegen der Kultur, wegen des Essens?
Ja, eigentlich wegen allem zusammen. Also diese französische Art des Lebens, aber auch Stadt zu gestalten, ist irgendwie schon faszinierend. Also man sieht es auch, die haben irgendwie so spezielle Schutzgesetze für die kleinen Geschäfte. Also man findet da Läden, die verkaufen nur Seifen und Läden, die verkaufen nur Kerzen und der nächste Laden verkauft nur Macarons oder solche Sachen. Auch da hat man ja die Historie, die aktuelle Kultur und einfach auch das brodelnde Leben ganz eng beieinander.
Da lassen sich Menschen gut beobachten, Herr Rosa, oder?
Allerdings. Also als Soziologe ist man immer im Dienst, egal in welcher Stadt oder in welcher Gegend man gerade ist.
Ich glaube, ich habe Ihren Beruf eben eingenommen. Ich war in einem Café neben der Bibliothek und habe mich nochmal so wie Anfang 20 gefühlt und habe so die Studierenden dabei beobachtet. Ja. Und fand das total spannend, einfach mal die Menschen zu beobachten, wie die sich so verhalten im Alltag.
Ja, das ist irgendwie so, genau. Man kann Verhaltensweisen beobachten, man kann Interaktionsformen beobachten. Und sich auch selber nochmal rein versetzen, klar.
Wir nehmen im Dezember 2024 auf, ein Monat für viele Menschen, wo sie reflektieren, das Jahr. Haben Sie schon das Jahr persönlich oder auch gesellschaftlich schon reflektiert? Und was wäre Ihr Urteil, wenn Sie persönlich und gesellschaftlich das Jahr so ein bisschen Revue passieren würden?
Also persönlich mache ich das gar nicht so oft, weil ich finde, man denkt ja eigentlich nicht so eindeutig in Jahresscheiben. Aber natürlich ist eher Jahresende, auch weil es da so einen schönen Zwischenraum gibt, dann auch zwischen Weihnachten und Neujahr, wo das Alte ist irgendwie schon zu Ende, das Neue hat noch nicht angefangen. Das ist eigentlich die ideale Zeit dann. zu reflektieren. Was man feststellt, ist irgendwie, die Welt ist voller Überraschungen und da passieren ständig Dinge, die keiner vorher gesehen hätte. Also dass zum Beispiel das Assad-Regime in Syrien, was ja gerade ganz aktuell ist, in so kurzer Zeit völlig kampflos verschwindet, ist erstaunlich. Generell bin ich nicht von allzu großer Hoffnung. Deutschland hat keine richtige funktionsfähige Regierung. Frankreich hat keine richtig funktionsfähige Regierung. In den USA tritt Trump an, in Italien Meloni. England ist aus der EU. In Südkorea wurde gerade das Kriegsrecht verhängt. Das ist wieder zurückgenommen. Also die Welt scheint ein bisschen aus den Fugen und man sieht nicht so richtig, wie es positiv weitergehen kann.
Und was macht das mit Ihnen als Soziologe, wenn Sie das so beobachten?
Also ich habe eigentlich immer gesagt, und es war auch so, dass ich irgendwie Optimist bin, also sozusagen von meiner Ausstattung her. Aber in den letzten Jahren bin ich irgendwie zum Pessimisten geworden. Ich habe oft gesagt, der Begriff der Zeitenwende hat da bei mir nochmal sozusagen den letzten Rest gegeben, weil ich dachte, eigentlich bedeutet der, vorher haben wir versucht, eine friedvolle Welt zu schaffen, ja, die Konflikte zu überwinden und irgendwie zusammenzuwachsen. Und die Zeitenwende hat gesagt, vergiss es, mir war alles eine Täuschung. Das fand ich schon deprimierend und dann natürlich auch Covid. Also weil dann dachte ich irgendwie, okay, also wenn jetzt Seuchen und Kriege wieder unsere Realität spiegeln, dann sind wir keinen Schritt weiter als Menschen. Wir haben nur noch die Umweltkrise dazu und die nukleare Bedrohung. Aber eigentlich habe ich in den letzten Monaten es mir wieder anders überlegt. Das ist vielleicht auch ein Ergebnis diesen Jahres, dass ich irgendwie finde, wenn man jetzt wirklich mal einen weiten Blick auf die Geschichte wirft, dann stellt man fest, dass die Entwicklung der Menschheit, kann man sagen, und die Geschichte der Menschheit immer wieder von massiven Umbrüchen gekennzeichnet war. Wir bezeichnen das ja oft mit den Epochen, also was weiß ich, Altsteinzeit, Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, wie die alle mit nacheinander kamen. Dann auch Antike, Mittelalter. Moderne und nie war der Übergang geplant. Na, der Übergang war nicht geplant, war nicht vorhergesehen und ich würde sagen, es war auch nicht vorhersehbar, was da als Neues kommen würde. Und deshalb denke ich, wir werden auch nicht das Ende sein. Ja? Da wird was Neues kommen und das könnte ja auch durchaus ganz spannend und vielleicht auch sehr positiv sein.
Aber das Gefühl haben ja momentan ganz viele Menschen. Also wir wollen ja alle ein gutes Leben, wir wollen alle ein gelingendes Leben. Menschen wollen auch gelassen durchs Leben gehen, aber die Realität sieht ja jetzt aktuell auch aufgrund von Umfragen und Studien anders aus. Viele Menschen sind gestresst, fühlen sich gehetzt, sind sogar psychisch belastet und denken, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Also sie haben das Gefühl, dass man für gar nichts mehr so die Zeit hat. Was würden Sie sagen als Soziologe? Warum ist das so? Wie können Sie sich das erklären, dass wir gerade dieses Gefühl dieser Gehetztheit haben?
Also da glaube ich, dass also die Wurzeln ziemlich weit zurückliegen. Die liegen in der Form der Gesellschaft eigentlich, das, was ich soziale Formation nenne. Weil die moderne Gesellschaft seit dem 18. Jahrhundert, das ist nichts Neues, ne, eigentlich ihren Modus der Reproduktion umgestellt hat. Also wir können das, was wir sind, nur erhalten durch permanente Steigerung. Der Begriff, den ich dafür verwende, ist dynamische Stabilisierung. Das sieht jedes Unternehmen, das sieht auch die Universität, das sieht auch ein Land. Es gibt eigentlich fast keine Nische mehr, wo man mal sagen kann, jetzt ist es gut, so kann es bleiben. Ja, also wenn du irgendwie, man kauft den neuesten Computer und sagt, meinem ersten Computer habe ich einen Namen gegeben damals, ja, ich habe den Aristoteles genannt, bisschen hochtrabend. Weil ich dachte, der wird jetzt mit mir durchs Leben gehen zum Beispiel. Ja. Und natürlich wissen wir, nee, der hält 2-3 Jahre, dann muss ein neuer her, ein schnellerer, ein besserer. Ja. Und das ist bei jedem Unternehmen so. Man kann nicht sagen, jetzt haben wir genügend, jetzt sind wir gut genug, jetzt haben wir die Maschinen, die wir brauchen. In 2 Jahren brauchen sie neue Hardware, neue Software, neue Management-Systeme, es gibt neue Regeln, an denen man sich orientieren muss und so weiter. Also kurz und gut, wir leben in einer Gesellschaft, die sich nur durch Steigerung erhalten kann und das heißt, sie muss schneller werden, sie muss Wachstum produzieren und sie muss permanent Innovationen hervorrufen. Das sieht man daran, dass ja ganz häufig ist geradezu der Wunsch auch von Jungen ist, disruptiven Wandel herbeizuführen, ja, so als sei Disruption ein Eigenwert, was ein bisschen pervers ist, aber was sich aus der Natur dieser Gesellschaft erklärt. Und das führt dazu, dass wir eigentlich als Individuen, als Organisationen, als Gesellschaft, auch als Länder sozusagen eigentlich in einem Aggressionsverhältnis zur Welt leben. Ja, wir müssen uns ständig steigern, ja, besser werden, optimieren und so etwas. Und ich glaube, in der Zeitdimension, erstens mal ist das natürlich ein Grund dafür, warum uns die Zeit ausgeht, ja, der permanente Beschleunigungsdruck.
Was ist denn der Motivator dahinter? Ist es die Gier, dass wir immer wirklich mehr haben wollen, also dass wir immer weiter steigern wollen? Oder ist es eher die Angst vor etwas, dass wir sogar vor etwas weglaufen?
Meine ökonomische Theorien sagen häufig, nee, es ist ja eigentlich der Wunsch der Konsumenten, ja, der Kunde will immer mehr und will immer Besseres haben und das treibt uns, ja, weil wir nie genug haben als Menschen. Kaum ist ein Wunsch befriedigt, hat er augenblicklich neue. Aber ich glaube, dass das falsch ist eigentlich. Ja. Also Menschen sind heute tatsächlich eher angstgetrieben und zwar, ich würde sogar sagen, in zweierlei Angst spielen da zusammen. Das eine ist wirklich die Angst, abgehängt zu werden, ja, nicht mehr mitzukommen, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein, sozusagen anachronistisch oder desynchronisiert zu werden. Ja. Die anderen sind schon weiter. Das ist eine permanente Bedrohung, gerade auch für Unternehmen, aber auch für jeden Einzelnen eigentlich. Der Kampf um Anerkennung und auch um die Position in der Gesellschaft ist praktisch auf Performance umgestellt. Ja. Ich habe nicht mehr einfach eine Position in der Gesellschaft. Ich muss die permanent durch Leistung einnehmen. Und das sehen schon junge Leute. Ja. Natürlich ist es für Schüler und für Studentinnen zum Beispiel, ist es eine dauernde Frage, wie stehe ich im Kontext meiner Peer Group? Und da hat man nicht einfach einen Status. Man muss den jeden Tag durch Flammen, durch Posts, durch Likes und so etwas erkämpfen.
Sie hatten so eine schöne Metapher einer Rolltreppe, die man versucht hinaufzugehen. Und wenn man stehen bleibt, weil sie runtergeht, die Rolltreppe, ja, dass man dann runtergezogen wird. Ne?
Das ist ja, das ist sozusagen das Existenzgefühl. Ja. Wir stehen überall und überall heißt sozusagen, also in Blick auf die Hardware, auf die Software, auf die Social Media, auf die Leistungen im Beruf, sogar aufs Familienleben, auf Rolltreppen nach unten. Ja. Je länger wir da nicht aktiv sind in dem Bereich, umso weiter verlieren wir an Grund, an Boden gegenüber anderen. Mhm. Ich glaube, das ist die dominante Angst wirklich. Aber es gibt natürlich auch noch die andere, dass da, wenn mal Ruhe einkehrt, sozusagen eigentlich der Horror Vakui, hat man das früher genannt, ja, die Angst vor der Leere, dass da nichts ist. Ich glaube nämlich, dass wir uns wirklich oft täuschen.
Dass da nichts ist, meinen Sie innerlich quasi, was da dann hochkommt?
Innerlich ist. Ich habe zuerst ein Beschleunigungsbuch geschrieben, das diese dynamische Stabilisierung beschreibt und dann mich gefragt, was wäre denn ein anderes Leben, ein gelingendes Leben, und habe dafür dann einen Resonanzbegriff sozusagen eingeführt, in Resonanz zu sein mit der Welt. Und ich glaube, wir schieben die Hoffnung immer weiter auf, dass wir sagen, jetzt gerade ist es stressig, ja, aber dann, wenn ich mal Zeit habe, dann fange ich an Klavier spielen, ja, oder wenn ich mal Zeit habe, dann, was weiß ich, fange ich an zu gärtnern, zu kochen. Covid war so eine Desillusionierungsphase, weil vorübergehend hatten wir die Zeit und haben dann festgestellt, oh Mann, das bringt's gar nicht, ja, dann rennen wir lieber weiter, ja. Also ich glaube, in diesem Beschleunigungsgeschäft laufen wir erstens auch der Angst vor dem Tod weg, ne, und andererseits aber auch der Angst davor, dass wir bauen ja eigentlich lauter Resonanzversprechen auf, schaffen unsere Bibliothek an oder kaufen ein teures Fahrrad oder so und denken dann, irgendwann mache ich das ja und dann habe ich das gute Leben, ne, und aber eigentlich droht uns, dass wir, wenn wir mal die Zeit hätten, es darin nicht finden. Und so kommen wir in eine Art von, da ist ein Panikmoment in der Beschleunigung.
Und auf diesem Sprint, was Sie ja sagen, auf diesem immer mehr, versuchen wir ja durch Technologien, die ja jedes Jahr kommen, jetzt ist es aktuell KI, wo wir uns ja hoffen, dann haben wir irgendwann mal mehr Zeit für andere Dinge. Und dann sehen wir es ja in der Realität, es ist gar nicht so. Also wir haben ja Zeitknappheit, Zeitdruck, das kennen wir ja alle. Würden Sie sagen, dass das auch so eine Art Grund dafür sein kann, dass wir so eine Dissonanz haben, also so eine Art Vorstellung von unserem Leben, da kommt jetzt KI und dann haben wir wieder Zeit für Familie, für Freunde. Aber die Realität ist ja gar nicht so, dass das so eine Dissonanz in unserem Gehirn ist. Wir wünschen uns das eigentlich, wir stellen uns das vor und die Realität ist eine ganz andere.
Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, wir täuschen uns massiv immer noch auch über die Frage, was eigentlich ein gutes Leben ausmacht, ja, was die Momente des Glücks sind. Weil es ist schon so, also ist ganz spannend, wenn man Werbung anguckt. Da gibt es zum Beispiel auch Werbung von neuen Autos, wo die dann sagen, die sind dann selbstfahrend. Ja, dann habe ich endlich Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist. Und dann sieht man dann wirklich, habe ich neulich eine Werbung gesehen, ja, dann greift der Mensch dann zum Computer oder so. Jetzt kann ich auch im Auto mit am Tablet sitzen. Aber das Problem ist doch, wir sitzen schon die ganze Zeit am Tablet und es scheint irgendwie gerade nicht das wahre Glück zu sein. Wenn sich hatte mal eine ganz interessante Diskussion, da konnten Hörer anrufen, das war so eine Radiosendung und Hörerinnen, und da hatte ich die These vertreten, dass wir eigentlich keine Muße mehr haben in dieser Welt. Das ist eigentlich, weil Muße ist das Gefühl, was sich einstellt, wenn das Tagwerk vollbracht ist, wenn ich sagen kann, alles, was heute von mir erwartet werden konnte, habe ich erledigt. Und ich habe auch selber nicht noch Wünsche und Ideen, ich müsste noch das oder jenes machen. Ne? Solche Erfahrungen haben wir eigentlich heute nur noch, wenn wir mal ins Kloster gehen, was manche tun, gerade Manager für eine Woche oder so, oder in der Berghütte. Ja, nehmen wir an, ich sitze in der einsamen Berghütte, da gibt es kein Internet, vielleicht nicht mal einen Fernseher, ja, vielleicht nicht mal Strom. Dann kann niemand von mir erwarten, dass ich jetzt noch schnell die E-Mails beantworte oder auch nur die Nachrichten checke. Und ich habe aber auch nicht selber das Gefühl, ich könnte da nicht ins Kino gehen, wo ich mal Zeit habe, oder da in einen Club oder irgendwie oder Stadtbummel machen, geht alles nicht. Da stellt sich Muße ein. Und dann habe ich also gesagt, diese Muße haben wir nicht mehr. Und dann hat ein Hörer angerufen und gesagt, doch, er hat sie beim Rasenmähen. Und beim Autofahren ist übrigens sowas Ähnliches. Ja, weil das ist so ein Moment, wo ich, nehmen wir mal Rasenmähen, ja, wenn nicht jeder hat den Luxus, einen Rasen zu haben, aber manche schon. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Ich halte ganz stur an meinem Rasenmäher fest eigentlich, weil ich liebe Rasenmäher. Das ist eine Form von auch von Selbstwirksamkeit, da zu sein. Natürlich, man ist in der Natur, man kämpft auch ein bisschen damit. aber es macht meinen Geist frei. In der Zeit sozusagen kann ich mal über mich anders nachdenken und über die Welt, als ich es tue, wenn ich mich nur hinsitze zum Nachdenken. Und das Gleiche passiert auch beim Autofahren. Ja, Musik hören kann ich auf eine intensive Weise, wie ich sie sonst nie getan hätte. Und diese neuen Technologien, jeder sagt mir, meine ganzen Nachbarn sagen, man, schaff dir doch einen Rasenmäherroboter an, ja, dann hast du, dann kannst du die Zeit sparen für die Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Das ist idiotisch. Wenn ein Rasenmäherroboter hat und selbstfahrendes Auto, würde mein Leben nicht besser, sondern schlechter.
Ist das das Problem, was Sie sagen, diese Muße, weil wir uns gar nicht mehr auf diese Dinge einlassen so richtig, weil wir immer in diesem Augenblick denken, in der Zeit könnte ich jetzt aber auch ein anderes Lied hören, ich könnte einen besseren Film schauen, ich könnte noch was für die Arbeit tun, ich könnte also, ne, die Technologien geben uns ja alle Optionen, sind in Reichweite, so sagen Sie das. Ja. Aber wenn wir uns dann für etwas entscheiden, hadern wir ja oft und sagen, vielleicht war der andere Film, ne, klassisches Beispiel, Menschen sitzen auf der Couch, wollen eigentlich einen Film schauen auf Netflix, aber können sich 2 Stunden lang nicht entscheiden, welcher Film ist es denn jetzt? Ja. In der Wissenschaft nennt man die ja auch Maximizer, also Menschen, die einfach nicht mehr zufrieden sind mit ihrer Entscheidung.
Ich glaube, das ist wirklich so und dann nimmt wirklich das Problem der Menschen auch zu. Ja, ich glaube schon lange, Barry Schwartz hat mal ein Buch geschrieben, The Paradoxes of Choice, wo er sagt, wenn ich bei Schokoladensorten, wenn ich zwischen 7 oder 8 auswählen kann, dann macht mich das eigentlich glücklich. Ja, wenn ich zwischen 3000 auswählen muss, macht es mich total unglücklich, weil es ist auch logisch, weil ich ganz bestimmt nicht die beste ausgewählt habe. Ja, ich habe was vergeben. Ja. Oder aber ich brauche so viel Zeit, dass es einfach nicht vernünftig ist, das in die Schokolade zu investieren. Aber auch da glaube ich, ist ja fast meine Hauptthese geworden, dass wir einfach nicht so richtig wissen, wie wir eigentlich ticken. Also nehmen wir mal Musik hören und es ist aber tatsächlich das Gleiche beim Filme schauen. Ja, also wenn ich irgendwie zum Beispiel in die Videothek gehe und mir Filme ausleihe oder so, dann habe ich halt zu Hause vielleicht 3 Filme, zwischen denen ich auswählen kann. Das erzeugt wirklich ein besseres, ein höheres, ein größeres Glücksgefühl, als wenn ich bei Netflix oder so zwischen 1000 Filmen auswählen muss. Und ganz interessant ist das, ich habe gerade ein Forschungsprojekt dazu, also ein Doktorand von mir erforscht das, ganz viele Menschen berichten, und ich finde, man muss es erstmal ernst nehmen, ja, dass sie, seit sie ein Spotify-Abo oder so haben, ja, da ist so ein Streaming-Dienst, Musik für sie irgendwie unwichtiger geworden ist, dass sie irgendwie gar nicht mehr wissen, was sie hören sollen. Und das ist auch absolut meine eigene Erfahrung. Ja, solange ich, eigentlich kaufe ich genau deshalb immer noch CDs, ja, dann habe ich 10 oder 20 CDs bei mir zu Hause liegen und dann brenne ich geradezu darauf zu sagen, boah, heute habe ich mal Lust auf die oder so. Im Wohnzimmer habe ich auch einen Streaming-Dienst und ich denke, angesichts der vielen Möglichkeiten tritt genau das ein, was Sie sagen. Was immer ich auswähle, kann sozusagen das Gegengewicht der Dinge, die ich in dem Moment nicht höre, nicht tragen. Ja, das hat 2 Konsequenzen. Das eine ist, dass Jugendliche, auch das weiß man sozusagen von Hörerforschung, immer kürzer bei den Songs bleiben, sofort zum nächsten springen, weil das ja vielleicht eine bessere Hookline hat oder so. Und auch tatsächlich, dass der, man kann sagen, der Genuss, ja, die Glückserfahrung mit dem Einzelding wird kleiner. Das ist paradox, aber wahr.
Wir kommen gleich auf Ihre Resonanztheorie oder was ein gelingendes Leben ausmacht. Nur vorher, weil ich das noch wichtig fand, Sie haben das eben in einem Nebensatz gesagt, die große Folge dieser Beschleunigung ist ja, dass Menschen nicht nur gestresst und gehetzt sind, sondern sogar frustriert sind und auch wütend werden und aggressiv werden. Sie nennen das Ganze Aggressionsverhältnis zur Welt stehen. Sie machen da auch 3 Bereiche auf, einmal gegen die Natur, in sozialen Verhältnissen und auch ein Selbstverhältnis, eine Aggression. Mögen Sie das mal den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was Sie unter diesem Aggression Verhältnis verstehen?
Also die Frage, die ich hatte, die ich überhaupt habe als Soziologe, eigentlich, ich betreibe eine Soziologie der Weltbeziehung und die Frage ist...
Steht sogar hier draußen am Gebäude.
Da, ja.
Ist von Ihnen gekommen sozusagen?
Ja.
Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Gebäude steht draußen ganz groß Weltbeziehungen.
Das ist ein Forschungsbau, der genau diesem Programm gewidmet ist. Das ist irgendwie schon ganz cool, wenn du die Theorie Stein werden siehst sozusagen. Da wollen wir das sozusagen systematisch betreiben. Also nicht nur ich, ganz viele unterschiedliche Forschende, die diese Frage, was sind die Formen der Bezugnahme auf Welt? Wie begegnet die mir? Wie bin ich in der Welt? Als Einzelne, aber auch als Gesellschaft. Und ich glaube, man kann zeigen, dass die moderne Gesellschaft als Ganzes, aber eben auch wir Einzelne, eigentlich immer in einem Aggressionsmodus zur Welt stehen. Und ich meine Aggression hier in einem sehr weiten Sinne, also nicht unbedingt in einem negativen Sinne, aber häufig auch mit problematischen Folgen. Uns begegnet die Welt eigentlich immer als etwas, was ich entweder zum Beispiel kaufen muss, ja, müsste ich haben, ja, hol's dir, ja, oder wissen muss, ja, kann ich erkennen, ja, oder sichtbar machen muss, oder abarbeiten muss, oder loswerden muss. Aber die Welt begegnet mir als etwas, was mir gegenübersteht und mit dem ich etwas tun muss. Eigentlich sehen Sie das an der To-Do-Liste. Ich sage immer schon, wenn wir morgens ins Badezimmer gehen, begegnen wir uns schon selbst als eine Aggressionsfläche eigentlich. Ja, ich müsste mal dringend wieder irgendwas, was ich zum Friseur und diese Falte bearbeiten lassen. Und natürlich, dann stehen Sie vielleicht auf die Waage und stellen fest, oh, schon wieder schwerer geworden. Der Blutdruck ist nicht so, wie er sein sollte, oder der Serotoninspiegel oder sonst was. Das sind lauter Aggressionspunkte. Ich müsste mal daran arbeiten, eigentlich unabschließbar. Und dieses Verhältnis übertragen wir eigentlich auf alles, was uns begegnet. Ja. Die To-Do-Liste in der Arbeit, ja, ich müsste dringend mal den Bericht schreiben, ich müsste das neue Formular, uploaden oder downloaden. Ich müsste mich vertraut machen mit den Regeln und so. Ich meine, genau genommen, meine These lautet, wir werden dann immer zu schuldigen Subjekten, weil wir niemals alles das tun. Ja, jedes einzelne Mal, wenn Sie eine neue Software zum Beispiel in Betrieb nehmen, heißt es, Sie akzeptieren die Geschäftsbedingungen und wissen genau, es ist unmöglich, die gelesen zu haben. Also lügen Sie, ja, Sie werden zum schuldigen Subjekt eigentlich. Ja. Aber nochmal, also die Arbeit begegnet uns als eine To-Do-Liste, der Körper begegnet uns als eine To-Do-Liste, wenn Sie so wollen. Und das führt dazu, dass wir in Aggression zur Natur leben, was wir in der ökologischen Krise sehen. Extraktive Industrien, da sehen Sie sehr deutlich, also Fracking und alles, was dazugehört. Ja, wir reißen die Erde auf und holen raus, was wir haben können und verpesten sie in gewisser Weise damit. Im sozialen Ebene sieht man es eben auch, der andere begegnet potenziell als Hindernis oder als Konkurrent. Ja, und ich meine, Sie sehen in der politischen Kultur, dass wir angefangen haben, aufeinander zu schießen, wie in den USA, aber auch in Deutschland sich wieder zu verprügeln. Und im globalen Kontext ist der Krieg zurückgekehrt, auch nach Europa. Und ich würde eigentlich sagen, er war immer da, also der Afghanistan-Krieg, auch der Jugoslawien-Krieg, der Irak-Krieg, der Libyen-Krieg. Aber da haben wir immer gedacht, leider, ja, wir sind noch nicht gut genug. Wir brauchen eine bessere europäische Sicherheitsarchitektur, die sowas wie den Jugoslawien-Krieg unmöglich macht. Jetzt sagen wir eigentlich, nee, vergiss es, ja, Krieg, wir müssen kriegstüchtig werden. Das ist, glaube ich, problematisch. Aber das vielleicht wirklich Interessanteste ist, dass wir auch in einem Aggressionsmodus uns selber gegenüberstehen. Was wir auf der einen Seite an hohen Burnout-Raten zum Beispiel sehen, die überall zunehmen, übrigens im globalen Maße, mit einer Ausnahme von Afrika erstaunlicherweise. Aber in Japan, in Südkorea, auch in China, überall haben gerade junge Menschen sozusagen massiv mit depressiven Symptomen zu kämpfen. Aber auch sowas wie Autoimmunerkrankungen zum Beispiel könnte man damit subsumieren. Übrigens gibt interessante Forschungen, die sagen, ob Menschen sich in ihrer Haut wohlfühlen. Und das fand ich faszinierend, weil um 1990 hat man den Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland gemacht und Ostdeutsche haben tendenziell in werthöherem Maße gesagt, ich bin mit mir zufrieden, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Westdeutsche haben gesagt, nicht so sehr, ja, weil sie schon dieses Problem hatten. Ja, bin ich schön genug, nicht blond genug, ich weiß nicht was. Inzwischen hat da die Vereinigung geklappt. Ostdeutsche fühlen sich jetzt genauso schlecht wie Westdeutsche, aber Sie sehen, was ich meine, wenn ich sage, wir werden uns selbst zum Aggressionspunkt.
Ja. Und da steckt ja auch die Steigerung hinter. Ne? Ich könnte in einer noch schöneren Wohnung wohnen, ich könnte noch schönere Klamotten tragen, ich könnte noch schöner im Gesicht sein, ne? Weil wir ja immer dieses...
Ja, und dass es nicht so ist, ist meine Schuld. Mhm. Ja, ich hätte ja mehr tun können, besser, was weiß ich, besser lernen oder so.
Ja. Okay, das heißt, als Zwischenfazit, Herr Rosa, können wir festhalten, dieses permanente Wachstum, diese permanente Steigerung ist nicht die Lösung für ein gelingendes Leben.
Übrigens auch nicht, genau, auch für die Zeitnot. Ja, jede neue Technologie hat uns versprochen, das Zeitproblem zu lösen und es passiert immer das Gegenteil.
Genau. Jetzt ist ja die Frage, was macht aber ein gutes Leben aus? Und Sie sagen, dass auch die Annahme, dass die Lebensqualität durch Wohlstandssteigerung zunimmt, eben falsch ist. Was würden Sie sagen? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon zu einem Endergebnis gekommen sind oder noch ein Prozess ist, aber was würden Sie sagen? Was macht ein gelingendes Leben, ein gutes Leben denn aus?
Ich will unbedingt sagen, wir können die Qualität des Lebens nicht an dem messen, was wir haben, ja, sondern an der Qualität von Beziehungen. Jetzt können Sie sagen, gut, das ist ein alter Hut, das wussten wir schon lange. Also müssen wir diese Beziehungen genauer definieren, glaube ich. Und dafür habe ich versucht, dieses Resonanzkonzept zu erarbeiten. Also mein Leben ist dann gut, könnte man sagen, wenn ich mit meiner Welt in Resonanz bin. Und Resonanz bedeutet nicht in einem Aggressionsverhältnis. Ja. Ich begegne den Menschen, auch mir selbst, der Arbeit, als etwas, was mich irgendwie berührt. Also Resonanz hat vier Momente. Das erste ist, es spricht zu mir, ja, es berührt mich, mir liegt etwas daran, ich finde das interessant, ja, das ist das erste. Also eigentlich, es affiziert mich, es berührt mich, es bewegt mich. Das zweite ist, ich bin auch in der Lage, darauf zu antworten, dem entgegenzugehen, damit etwas zu machen. Das ist Selbstwirksamkeit, wenn Sie so wollen. Also die Dinge, mit denen ich umgehe, die Menschen und so weiter, berühren mich, bewegen mich, gehen mich was an und ich bin fähig, sie zu erreichen, ja, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen umzugehen. Und diese Erfahrung, das ist ein dynamischer Prozess, ja, die verwandelt mich immer wieder. Ja. Das ist der Moment, wo ich mich lebendig fühle. Sobald ich mit einer Sache oder einem Mensch, auch einer Aufgabe, einer Idee, einer Musik in Resonanz trete, wo ich das Gefühl habe, boah, das ist toll, ja, damit will ich auch etwas tun. Das ist immer diese, ich öffne mich, gehe dem entgegen, aber es berührt mich auch und es bewegt mich. Und das Problem dabei ist, ich kann solche Resonanzmomente oder Resonanzbeziehungen nicht kaufen oder herstellen. Ja, man kann eben nicht sagen, morgen trete ich mit meiner Arbeit in Resonanz oder mit meinen Freunden, weil sehr häufig versuchen wir es. Candlelight Dinner oder jetzt, wir sind im Dezember, Weihnachten kommt, ja. Dann an Heiligabend wollen wir ganz in Resonanz sein mit der Familie, aber wir wissen, dass das sehr, sehr häufig schief geht, mehr als an anderen Tagen. Und Sie haben mir jetzt gefragt, was ist ein gutes Leben? Meiner Ansicht nach ist ein gutes Leben da, man kann es auf zwei Weisen definieren. Das eine ist zu sagen, es gibt vier Resonanzachsen. Das eine ist, ich muss Menschen haben, mit denen ich in Resonanz sein kann. Das sind häufig Familie, aber es können auch Freunde sein zum Beispiel oder sogar Geschäftspartner,
Arbeitskollegen.
Das zweite ist, ich brauche sowas wie eine materielle Form, ich nenne das materielle Resonanz, ein Ding, ein Stoffgebiet, etwas, woran ich arbeite oder auch, kann auch im Sport oder so passieren, aber es muss eine Materialität geben.
Ja, was mit den Händen wieder?
Wir sind arbeitende physische Menschen. Ja. Das ist die zweite Achse, materielle Achse, erste soziale, zweite materielle. Die dritte nenne ich vertikale Achse der Resonanz, wo wir das Gefühl haben, da stehe ich dem Ganzen der Welt, des Lebens, der Natur, des Universums nicht nur gegenüber, sondern bin verbunden. Ich spüre das Leben, ich spüre die Welt, ja, so ein existenzieller Sinn, wo Religionen häufig eine Rolle haben. Ich glaube, genau das ist der Grund, warum es Religionen gibt. Die Vorstellung, dass am Grund meiner Existenz ein antwortendes Gegenüber liegt. Ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, zum Beispiel in der Bibel. Das wäre so etwas. Ja. Und es gibt aber auch sowas wie eine Selbstachse der Resonanz, wo ich mit mir selbst in Resonanz sein kann. Ich habe noch eine zweite Definition des guten Lebens, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und die geht nochmal auf die Zeitperspektive zurück, in die Sache mit der Beschleunigung. Weil wenn ich sie frage, was ist ihre Zeit? Ja? Oder wenn ich mich frage, was ist meine Zeit? Stelle ich fest, es gibt eigentlich drei Ebenen. Ich könnte jetzt sagen, wir haben noch 10 Minuten fürs Interview oder ich weiß nicht wie lange und dann habe ich ein Kolloquium und dann muss ich irgendwie eine Sitzung. Das ist meine Alltagszeit. Ja, Menschen wissen, dass wir, da kämpfen wir immer. Ich muss den Bus kriegen, ich muss die Kinder abholen und so. Ich kann aber auch sagen, meine Zeit ist jetzt noch, ich will noch 10 Jahre hier Max Weber Kolleg sein zum Beispiel. Ja, dann möchte ich in Ruhestand, den stelle ich mir so und so vor. Und davor war ich in, was weiß ich, in einer anderen Uni oder so in New York. Das ist die Lebenszeit. Ich habe eine Alltagszeit, ich habe eine Lebenszeit. Aber ich kann auch sagen, meine Zeit, das war das frühe 21. Jahrhundert, war die Zeit nach Covid und dem Ukraine-Krieg oder so. Jetzt glaube ich, dass wir ein gutes Leben haben, wenn diese drei Zeitebenen auch meiner Zeiterfahrung miteinander im Resonanzverhältnis stehen. Und das bedeutet, wenn das, was ich im Alltag tue, das, was ich gerade arbeite, Sinn macht vor dem Horizont meiner Lebensperspektive. Ja? Das ist das, wo ich hin will, ja? Wo man, das passt in meinen biografischen Entwurf. Und es passt auch in die Zeit, es passt in die Gesellschaft insgesamt. Ich leiste einen Beitrag dafür, dass wir in eine bedeutungsvolle, gute Zukunft gehen. Und ich glaube, momentan erfahren ganz, ganz viele Menschen, dass diese drei Zeitebenen zerbrechen. Ja, was ich da im Alltag mache, ist überhaupt nicht, was ich für mein Leben vorgestellt habe. Und eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn vor dem Hintergrund der Klimakrise oder so. Ja. Also das gute Leben ist, wenn die Alltagszeit, die Lebenszeit und die historische Zeit, in der wir leben, miteinander in ein Antwortverhältnis treten.
Jetzt haben Sie sehr viel gesagt. Ich würde noch mal kurz auf Resonanz eingehen. Sie haben ja gesagt, wir können es nicht kaufen, nicht bewusst planen, wie zum Beispiel Weihnachten oder auch der Urlaub ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, wo ja alle sagen, ne, wenn wir in den Urlaub fahren, wollen wir ja in diese Resonanz und sind dann vielleicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Welche Voraussetzungen braucht es denn, dass wir überhaupt in diese Resonanz kommen können? Was haben Ihre Beobachtungen festgemacht?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich nur dann resonanzfähig bin, wenn ich bereit bin, mich auch wirklich verwundbar zu machen. Ja. Weil resonanzfähig oder überhaupt ein Resonanzprozess bedeutet, ich lasse mich auf ein anderes ein, das ich nicht völlig verfügbar habe, nicht unter Kontrolle habe. Ja. Das hat diese, also ich lasse mich auf einen anderen, das kann ein Mensch sein zum Beispiel im Gespräch, es kann auch in der Liebe sein zum Beispiel, es kann aber auch in der Arbeit, im Dialog, egal in was es ist, ich lasse mich auf etwas ein, was mich auf eine Weise berührt und transformiert, die ich auch nicht unter Kontrolle habe. Eigentlich würde ich sagen, es setzt die Bereitschaft voraus, sich berühren zu lassen und damit mache ich mich verletzbar. Und das Zweite ist, ich muss dann aber auch das Vertrauen haben, dass ich, also die Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich in der Lage sein werde, darauf zu antworten und daraus etwas zu machen. Ne? Dieses Vertrauen und diese Bereitschaft, sich zu öffnen, ne? Anrufen zu lassen. Anrufbarkeit ist dann ein Wort, mit dem ich zentral operiere. Weil wenn ich irgendwie geschlossen bin im Steigerungsmodus, ja, was mit dynamischer Stabilisierung einhergeht, ich muss das machen, ich muss jedes machen, dann will ich mich gerade nicht anrufen lassen. Ja. Alles, was tendenziell ruft und nicht auf meiner To-Do-Liste oder auf meinem Plan steht, sage ich, ja, ist ja gut, das mache ich irgendwann, aber jetzt nicht. Ja. Oder verschwinde gar. Ja. Ich rede zwischen von Weitwinkel-Aufmerksamkeit, dass ich mich erreichen und anrufen lasse von etwas, was ich vielleicht nicht kenne und mich dann auf einen Prozess einlasse, den ich nicht kontrollieren kann. Das ist voraussetzungsreich.
Gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele, die man da aufzählen kann, ne? Auch wenn man ganz klein denkt in einer Bahn, ne? Überhaupt offen sein dafür, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Wenn man in der, wie ich jetzt im Café da überhaupt sitze, nicht mit Ohrstöpsel.
Genau,
man
ist dann geneigt, die Ohrstöpsel drauf.
Genau. Sie haben ja auch gesagt, es braucht diese Selbstwirksamkeitserfahrung, darauf kommen wir gleich auch nochmal, aber braucht es dafür auch so eine Art Raum der Sicherheit? Also im Arbeitskontext wird ja viel von dieser psychologischen Sicherheit gesprochen, gibt es ja auch ganz viele Studien dazu, sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis. Aber wir brauchen ja diesen Raum, wo ich mich ja auch öffnen kann, wo ich weiß, ich kann mich jetzt hier verletzlich zeigen, das kann zu Hause sein oder auf der Arbeit und das wird nicht gegen mich verwendet.
Ja.
Also wenn Sie schon sagen, diesen Kontext, den brauchen wir ja auch schon.
Das ist eindeutig so, weil man kann, wir haben ja gesagt, man kann Resonanz nicht herstellen, ja, aber man kann Resonanzkiller identifizieren, ja, also was macht es sehr unwahrscheinlich. Da würde ich immer noch sagen, Zeitdruck ist vielleicht der Resonanzkiller Nummer eins, weil wenn ich zum Flughafen muss, ja, darf ich nicht in so einen Prozess mich einlassen. Und eigentlich finde ich, wir sind immer auf dem Weg zum Flughafen, weil es halt immer so viel zu tun gibt. Ja. Aber das zweite ist tatsächlich Angst. Also in dem Moment, wo ich Angst habe, schließe ich mich. Ich will mich nicht berühren und transformieren lassen. Das heißt, es stimmt schon, ich brauche einen Kontext der Sicherheit, aber es ist mir wichtig zu sagen, diese Sicherheit bedeutet für mich nicht Verfügbarkeit. Ja, also es kann durchaus bedeuten, ich weiß nicht, was dann passiert, aber es wird irgendwie weitergehen. Ich werde da getragen werden. Also die Sicherheit nicht im Sinne von kompletter Berechenbarkeit dessen, was passiert, sondern Sicherheit in dem Sinne von, eigentlich die Resonanzachsen werden offen bleiben. Ja, es ist nicht so, dass ich einen falschen Schritt mache oder ein falsches Wort sage und dann raus bin.
Sie haben jetzt Unverfügbarkeit ja angesprochen. Das ist ja eines Ihrer letzten Bücher, die ja momentan auch wieder sehr gefragt ist in der aktuellen Zeit. Mögen Sie das den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal erklären? Das bedeutet also nicht alles verfügbar machen, nicht alles planen, nicht alles erwarten, wie jetzt Weihnachten sein könnte. Wir gehen um 18 Uhr in die Kirche, um 19 Uhr ist das Essen, um 20 Uhr sitzen wir schön alle um den Weihnachtsbaum, sondern das so ein bisschen offen zu lassen. Und auch vielleicht beim Kaffee nicht zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich das Menü, was gibt's zu essen, sondern sich darauf erstmal einzulassen, zu sagen, ich weiß nicht, was die Menükarte sagt, aber ich gehe einfach mal hin und lasse mich dann vielleicht überzeugen.
Ja.
Können Sie nochmal kurz, was Unverfügbarkeit für Sie konkret bedeutet?
Weihnachten ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass viele dann die Vorstellung haben, sie haben eine genaue Vorstellung davon, wie das ablaufen soll. Es gibt eigentlich einen ziemlich genauer Plan, der garantiert nicht eingehalten wird. Und dann erfahren wir natürlich häufig die Momente, wo es dann eben nicht mehr eingehalten wird als Störungen, als vielleicht sogar als Versagen oder als Zerstörungen. Aber es ist schon so, dass wenn man sich überlegt, was waren die Momente an Weihnachten, die sie wirklich tief berührt haben oder so, dann waren es ganz häufig eben die nicht geplanten. Da ist was passiert. Da plötzlich hat jemand vielleicht angefangen zu weinen, ja, oder hat eine Geschichte erzählt oder so, oder jemand wurde krank oder so. Das sind wirklich oft die Unterbrechungen. Oder mein Unverfügbarkeitsbuch fängt so an, dann fing es plötzlich an zu schneien. Ja. Das ist etwas, was man nicht planen konnte. Ja. Und die Welt verwandelt sich irgendwie. Und da sieht man irgendwie, ich glaube, das ist grundsätzlich so, die intensiven menschlichen Erfahrungen, eigentlich auch unsere ganzen Sehnsüchte, ja, richten sich auf Dinge, die ich eben nicht kaufen und haben und planen und kontrollieren kann, sondern an diese Grenzlinie. Natürlich können wir versuchen, die Bedingungen herzustellen, dass so etwas passieren kann, aber es erfordert die Offenheit, dann mit dem Schneefall, der mich vielleicht sogar daran hindert, irgendwo hinzufahren, wo ich wollte, oder mit dem Menschen, der da plötzlich auftaucht, in Verbindung zu treten. Also meine These ist, das habe ich da auch versucht zu zeigen, eine vollständig verfügbar gemachte Welt, in der alles so abläuft, wie sie es gerne hätten, wäre eine tote Welt. Ja, da wären wir wirklich im tiefsten Sinne tot und ausgebrannt. Ja. Es sind diese Grenzlinien und wir auch technisch versuchen wir natürlich alles auszuschalten. Ja, wir bestimmen genau, wie heiß es ist, wie kalt es ist, wie schnell es ist, wie lange es dauert und damit tun wir uns keinen Gefallen.
In welchem Moment fühlen Sie sich lebendig? Das Rasenmähen hatten wir. Gab es jetzt in der letzten Zeit nochmal so einen Moment?
Das ist immer eine schwierige Frage, aber ich habe nicht zufällig dieses Schneefallbeispiel gewählt, weil ich dachte sogar, ist ganz interessant, als ich das Buch anfing mit dem Schneefall, dann dachte ich irgendwie, ja, vielleicht ist das keine gute Idee, weil es halt mal ein spezifisches Verhältnis zu Schnee ist. Und inzwischen, ich habe heute mit jemandem gesprochen aus Tschechien und gestern mit jemandem mit einem Reporter aus Schweden und davor hat mich eine Schriftstellerin aus den USA angerufen, die schreiben jetzt alle über Schnee und diese Erfahrung. Ja. Und es hat vor 3 Wochen plötzlich angefangen zu schneien, da war ich gerade im Schwarzwald und das war tatsächlich so eine Glückserfahrung für mich.
Ja, eine andere Voraussetzung ist die Selbstwirksamkeitserfahrung. Was meinen Sie damit konkret? Weil ich habe auch das Gefühl, und das kann man auch in vielen Interviews von Ihnen im Vorfeld, konnte ich das lesen, dass ja Technologien nicht dazu führen, dass wir noch mehr Selbstwirksamkeitserfahrung gelangen, weil wir alles jetzt durch die Technologie machen können. Also wenn ich was reparieren möchte, gucke ich mir bei YouTube das Tutorial an, habe es aber nicht selbst irgendwie entdeckt oder ausprobiert. Ne? Also ist ja auch so ein bisschen ein Fluch damit, dass weil je mehr Technologien uns zur Verfügung stehen, desto weniger ist die Selbstwirksamkeitserfahrung, oder?
Das ist ganz absurd irgendwie. Also ich würde sagen, es gibt 2 Ebenen der Selbstwirksamkeitserfahrung. Auf der einen Seite sind wir ja quasi allmächtig mit Hilfe dieser Technologie. Und das meine ich jetzt eigentlich gar nicht abwertend. Das ist wirklich so. Also wir haben die komplette Kontrolle zum Beispiel über so einen Raum. Ja, wir können ihn hell oder dunkel, heiß oder kalt, laut oder leise machen. Aber es ist eben eine medialisierte sozusagen Vollkommenheit oder Allmacht. Weil sobald dieses Ding ausfällt, kann ich irgendwie nichts mehr tun. Und de facto, ich glaube, die intensivste Erfahrung haben sehr viele von uns mithilfe der Navigationsgeräte, ja Google Maps meistens. Ich kann jeden Ort der Welt finden. Das ist wirklich so. Sie können in der absurdesten Seitenstraße wohnen. Ich meine, ich bin schon ein bisschen älter, ja. Ich weiß noch, wie kompliziert das war. Da meistens haben wir aufgeschrieben, bei der dritten Straße links und hinter der Ampel dann rechts.
Ich bin damit aber auch aufgewachsen, für Sie zum Hintergrund. Ich war Fußballschiedsrichter. Und wir mussten immer mit dem Auto in ganz andere Städte, wo ich noch nie war. Und ich bin noch zu der Zeit losgefahren, wo wir nur hinten im Kofferraum diesen Atlas, also diese Stadtkarten hatte. Ja. Und dann war der Beifahrer, weil wir ja immer zu dritt Spielern gefahren ist, der Beifahrer hatte die Aufgabe gehabt, uns zu führen. Und ich weiß noch, welches Erlebnis es war, als wir am Sportplatz ankamen und uns erstmal uns angeschaut haben und gesagt haben, boah, ne, wir haben es geschafft, weil wir die zweite Straße nach der Ampel, wie Sie sagen, ja, ne, wir haben uns das ja vorher runtergeschrieben. Und ich weiß noch, wie das Gefühl war, am Sportplatz zu stehen und zu sagen, so, wir haben es pünktlich geschafft.
Ja, ich würde sagen, da ist ein Glücksmoment drin, dass Sie mit Google Maps nicht mehr haben. Ja, tatsächlich. Aber trotzdem will ich jetzt auch nicht sagen, deshalb sollten wir wieder drauf verzichten. Total, ja. Aber was man schon sieht übrigens, weil ich bin ja relativ auch viel unterwegs, ich glaube, wir haben mit den Städten angefangen. Ja. Paris ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich finde da überall hin mit Google Maps, aber es ist ganz schwierig, da wirklich diesen, weil wir hatten halt früher angefangen, uns einzuprägen, da ist der Fluss, ja, und da oben liegt irgendwie Montmartre oder so, der Berg und da irgendwie. Und mit der Zeit kriegst du das, ich nenne das Anverwandlung. Ne. Eigentlich Stadt und Körper gehen direkt in eine Beziehung. Ne. Und diese Beziehung kommt auf diese Weise dummerweise nicht mehr zustande. Und dann da verlieren wir was wir ansonsten gewinnen könnten.
Genau, das heißt, wir haben jetzt über Resonanz sehr ausführlich gesprochen und dann, Sie wollen noch was ergänzen?
Ja, ich hatte ja gar nicht vergessen, die Sache mit der Selbstwirksamkeitserwartung, genau. Also meine eigenen Fähigkeiten nehmen im Prinzip ab und die technischen Fähigkeiten nehmen zu. Und die Folge davon ist, dass wir auch massive Ohnmachtserfahrungen haben damit, ja, in dem Moment, wo das ausfällt. Aber ich verrate Ihnen sozusagen, was ich als nächstes vorhabe, weil Sie gerade Fußballschiedsrichter sagen. Ja. Also eigentlich behaupte ich, dass das Problem ist, dass wir von Handelnden zu Vollziehenden werden. Und bin ich gespannt, was Sie sagen, sozusagen als Schiedsrichter jetzt dazu. Ich glaube, ich werde mein nächstes Buch mit der Szene eröffnen. Ich bin Freiburg-Fan. Ja. Und in der letzten Saison oder vorletzten Saison hat Nils Petersen, das war eine Ikone sozusagen, der Joker sozusagen, ein Mittelstürmer, der immer in den letzten Minuten noch Tore gemacht hat, der hat seine Karriere beendet und der kam in den letzten Minuten noch ins Spiel, aber in den letzten Minuten in seinem letzten Spiel und eigentlich, der war gar nicht mehr aktiv da, ja. Und hat tatsächlich noch ein Joker-Tor geschossen. Ganz kurz vor Schluss. Ja. Und das war eine Situation, wo das Publikum ist sozusagen komplett ausgerastet, aber selbst Christian Streich hatte Tränen in den Augen. Ja, und alle haben gedacht, das ist so eine Art Wunder und eine Krönung und eine Vollendung der Karriere. Und den Wolfsburgern war das völlig egal, weil die Saison war gelaufen. Das war das letzte Heimspiel. Ja. Und das Spiel war eh schon entschieden. Und eigentlich waren alle glücklich. Kam der Kölner Videokeller und hat gesagt, da gab es eine winzige Berührung im Vorfeld, eine halbe Stunde vorher im Mittelfeld. Das Tor muss zurückgenommen werden. Und da würde ich jetzt sagen, es hat aus Handelnden Vollziehende gemacht. Ja, also sozusagen der Schiedsrichter ist nicht mehr ein Handelnder, der in einer komplexen Situation steht, sondern er eigentlich vollzieht dann nach einer konstellativen Logik einen halben Millimeter weiter im Abseits oder sonst was, sondern mit der winzigen Berührung. Dann vollzieht er das, was eigentlich die technischen Geräte bestimmt haben. Und das macht beide Seiten unglücklich. In dem Beispiel würde ich sagen, es hat alle unglücklich gemacht. Ja, den Schiedsrichter, weil er sozusagen, er wurde entmachtet, er hätte das Tor auch gern gegeben. Die Wolfsburger, die Spieler, die Zuschauer, man kann schon sagen, zu Sklaven dieser Vollzugsorgane.
Genau, im Fußball jetzt, und ich mache dann sofort die Metapher zur Wirtschaft. Im Fußball gibt es ja in Anführungsstrichen Regeln und die Regel wurde ja durch den Videobeweis dann offensichtlich. Ne? Ja. Das heißt, im Schiedsrichter, der ja versucht, die Regeln umzusetzen, der natürlich einen gewissen Bereich hat, eine Grauzone hat, war natürlich in Anführungsstrichen gezwungen zu sagen, wenn ich es jetzt nicht mache, wird am Ende heißen, ne, das Tor zählt nicht. Ich frage mich jetzt gerade nur, wenn wir die Metapher auf die Arbeitswelt übertragen, weil ich möchte jetzt so ein bisschen mehr ins Thema, ich hatte es jetzt gar nicht auf meinen Fragen hier, deswegen, aber ich versuche jetzt spontan in Resonanz mit Ihnen zu gehen, Herr Rosa. Dort ist es ja auch so, dass die Menschen das Gefühl haben, dass die gar nicht mehr selbst etwas bestimmen können, sondern es gibt hunderte Regeln, alles wird vorgeschrieben.
Absolut, deshalb habe ich es gesagt.
Ja. Sie werden kontrolliert von ihrem Chef oder von ihrer Chefin und haben nicht so das Gefühl, dass sie vielleicht auch mal abweichen können. Und mal sagen, ne, es gibt ja diesen Graubereich, der völlig in Ordnung ist. Aber da sind wir ja auch wieder bei der psychologischen Sicherheit, die dann vielleicht Angst haben, wenn sie jetzt nicht diese Regel umsetzen im Alltag,
Naja, ich meine, die haben ja nicht einfach Angst. Also die haben ja wirklich das Problem. Also, aber das ist genau der Punkt. Also der Untertitel meines nächsten Buchs wird vermutlich lauten oder wird lauten vom Verschwinden des Spielraums. Und gleichzeitig könnte man sagen, dadurch werden wir von den Handelnden zu den Vollziehenden. Ich führe die Regeln aus, ja, genau nach Vorschrift, genau nach Anforderung. Das sieht man auch übrigens, Formulare ausfüllen, was ziemlich viele Leute hassen. Ja, übrigens auch diese, das hat natürlich eine ganz stark technische Seite. Ja, du musst irgendwie ausfüllen, was da passiert. Und das nimmt dir die Spielräume. Du erfährst dich auch nicht mehr als handelnder Akteur, sondern als vollziehender Agent sozusagen. Also eigentlich hat das schon Marx gesagt, wir werden zu Vollzugs, zu Teilen an Maschinen eigentlich. Aber ich finde, das nimmt jetzt eine ganz neue Gestalt an. Ja. Es ist halt wirklich so, wir handeln in komplexen Situationen und dafür brauchen wir Spielräume. Das trifft zum Beispiel einen Schaffner in einem Zug. Ja. Mhm. Da gibt es Leute, die haben die Fahrkarte nicht, aber das gibt tausend verschiedene Gründe. Ja. Manche wollten wirklich schwarz fahren. Ein armer Schüler hat seine Fahrkarte wirklich vergessen. Ja. Ein anderer Dach hat nicht gesehen, dass die Fahrkarte abgelaufen ist. Ja. Ich würde wirklich sagen, bis vor kurzem hatte so ein Schaffner Spielräume. Der konnte sagen, ja, da machen wir für sie den Normalpreis und nicht den Strafpreis, ja, oder für sie vielleicht die Kinderding oder eine kürzere Strecke oder so etwas. Jetzt hat er erstens technisch oft, er hat technisch nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich mache ihnen den Normalpreis, ja, wenn du die Fahrkarte im Zug kaufst, als, dann hast du den Strafpreis oder sogar du kriegst eine Art von Anzeige, ja. Er hat dieses Spiel und da siehst du genau das Gleiche.
Aber woher kommt das?
Also das eine sind technische Vollzüge, aber eigentlich ist es genau die Sache mit der Verfügbarkeit. Es ist einerseits technisch, andererseits ist es aber auch wirklich so, dass wir halt sagen, wir wollen diese Spielräume gar nicht, weil die auch zu Ungerechtigkeit führen. Ja, der eine kriegt den halben Preis, der andere kriegt den ganzen Preis, dann kann der wieder klagen. Das hat dann eine rechtliche Seite. Die Klagedrohung ist sozusagen immer dabei. Es gibt eine Reihe von Gründen. Erstens Gleichbehandlung. Ja, jeder soll gleich behandelt werden. Und dann heißt es, du kannst ja, ist jetzt zwar ungerecht, dass du den Preis zahlen musst, aber du kannst ja eine Eingabe schreiben bei der DB oder sonst woher. Das killt beide Seiten. Dann ist es die Nachvollziehbarkeit, dass man genau sieht, wer was macht, wer für was verantwortlich ist, ja, der Verantwortungsübernahme. Dann will man Korruption und Parteinahme sozusagen, naja, aus dem Spiel nehmen. Auch Qualitätssicherung, ja, dass jeder sich drauf verlassen kann. Ja, das ist dieser Versuch, Sicherheit zu schaffen. Jeder muss sich darauf verlassen können, dass wir alle die gleichen Regeln schaffen. Aber dadurch machen wir uns echt unglücklich.
Und vielleicht auch die zunehmende Transparenz. Also beim Fußball ist ja so, ich sag's Ihnen, wenn ich das Spiel gepfiffen hätte und es hätten 10 Zuschauer zugeguckt, wäre es mir völlig egal. Also ich habe auch schon mal bewusst den Einwurf in eine andere Richtung gegeben, weil ich wusste, wenn ich jetzt richtig entscheiden würde, habe ich sie alle gegen mich. Also komm, ich mache einfach den in Anführungsstrichen falschen Einwurf. Ja. Aber hatte ich einen Beobachter draußen, der mich beobachtet hat, mir Punkte gegeben hat, natürlich habe ich das umgesetzt.
Anders gemacht.
Und ne, um bei Ihrem Beispiel zu sein, jetzt in der Bundesliga, wenn da natürlich Millionen Menschen zuschauen, glaube ich, reagiert der Schiedsrichter anders, als wenn da jetzt nur 10 Zuschauer gewesen wären. Und vielleicht ist das ja auch in der Wirtschaft so, weil ja Unternehmen immer transparenter werden, auch was die Prozesse angeht. Und das vielleicht eine Folge davon ist, dass wir dann eben nicht mehr sagen, ist gut so, wir machen es doch vielleicht anders, weil jetzt auf einmal alle Augen auf uns schauen.
Ja, das ist irgendwie so. Also man natürlich weiß man gerade auch in der Unternehmenswelt, Korruption ist ein Problem, aber dann auch so persönliche, was weiß ich, Seilschaften oder Sympathien und Antipathien. Vielleicht haben wir eine Hermeneutik des Verdachts einziehen lassen. Ja, permanent hat jeder dann Angst, dass er irgendwie über den Tisch gezogen wird. Also ich finde, übrigens Richard Sennett, der Soziologe, hat das schon lange beschrieben, eigentlich beim Brotmachen, dass er gesagt hat, mein Vater war Bäcker, deshalb komme ich immer wieder mal darauf zurück. Ja. Eigentlich weiß jeder Bäcker und jede Bäckerin, das Brot kommt immer wieder anders aus dem Ofen, wenn du es bäckst. Ja. Sicherheit haben sie eben nicht. Ja, es kann sein, dass das Brot mal ein bisschen zu schwarz ist oder ein bisschen zu hell, ein bisschen zu dicht oder ein bisschen zu. Also will man sozusagen, das ist dieser Optimierungszwang, der mit dynamischer Stabilisierung zusammenhängt. Ja, das Brot soll optimal aus dem Ofen kommen. Ja, mit dem Ergebnis, dass wir es praktisch maschinisiert haben und jetzt kommt jedes Brot genau gleich raus. Übrigens hat dem Bäcker massiv die Selbstwirksamkeit entzogen, weil das jetzt einfach, er muss einfach die richtigen Knöpfe drücken, da kommt das Ding schon raus, der Rest machen die Maschinen. Und damit hat aber jeder genau das Brot, das ihm versprochen war, genau das Gewicht. Das ist nicht ein bisschen schwerer, nicht ein bisschen leichter, nicht ein bisschen lockerer. Diese Idee, die Welt zu optimieren, führt dazu, dass wir die Handlungsspielräume nicht haben. Selbst die Ärzte behandeln inzwischen Bildschirme und Parameter.
Also Sie schreiben ja noch an dem Buch, aber das ist jetzt so vielleicht Ihr Fazit, dass Sie sagen, Menschen, da können wir uns auch wieder auf Studien umfragen, ne, sind ja frustriert auf der Arbeit, fühlen sich nicht verbunden. In Deutschland sind das fast 75%, die sich nicht verbunden fühlen mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Arbeitgeber. Und Sie sagen, ein Grund dafür könnte es sein, dass wir den Menschen den Art Spielraum weggenommen haben, dass wir die zu sehr kontrollieren. Ja. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum momentan Menschen, also, oder vielleicht ist es einer auch ein Symptom davon, nämlich, dass sie das Gefühl haben, das, was sie da tun in der Arbeit, verbindet sich nicht mit ihrer biografischen Perspektive, aber übrigens auch mit dem Weg der Gesellschaft nach vorne. Weil sehr viele Leute sagen, ja, also selbst wenn es meinem Unternehmen gut geht, Automobilindustrie zum Beispiel in Deutschland, trage ich damit ja dazu bei, dass die Klimakrise sich verschärft. Das ist, glaube ich, ein unterbewusstes Problem, dass ich das, was ich da tue, nicht als Teil eines Wegs in die Zukunft sehe. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil des Problems. Aber das andere ist wirklich diese Sache mit dem Spielraum, der ist viel bedeutender, als wir denken, weil Menschen erfahren sich auch in der Arbeit als glücklich, wenn sie sich als Agents, als Handelnde erfahren. Ich habe da ein zweites Beispiel, was ich im Sinn habe, ist jemand bei McDonald's sogar, was ja auch sehr, sehr, sehr standardisiert ist. Wenn einem Kind der Burger runterfällt und der Mitarbeiter sagen kann, komm, hier hast du noch einen. Das ist der Moment, an dem er sich lebendig fühlt. Das ist der Moment, an dem er seine Arbeit genießt. Das ist der Moment, wo er mal am Ende des Tages sagt, das war ein guter Tag. Das ist wirklich so. In dem Moment, wo, wenn aber dann das Kind sagt, oh, jetzt ist, hat sein Taschengeld aufgespart oder so, dann ist er weg. Ja, da haben wir wieder die gleiche Situation. Der Angestellte ist frustriert, weil er dem Kind nicht noch eins geben darf. Und das Kind ist natürlich auch traurig. Ja? Jetzt kann der Angestellte sagen, du kannst McDonald's schreiben. Ja, vielleicht gibt es da irgendwie eine Bearbeitungsstelle. Das ist so blöd. Also das macht eben genau nicht. Das macht beide Seiten ohnmächtig. Dann kündigt dieser Mitarbeiter. Ich würde wirklich sagen, Spielräume zu haben, bei denen wir uns als Handelnde und nicht als Vollziehende erfahren. Also wenn ich Unternehmer wäre, würde ich genau das versuchen sicherzustellen. Ja, Menschen zu Handelnden und nicht nur zu Vollziehenden machen. Der Preis dafür ist vielleicht ein Verlust an Transparenz, ja, der Einzug von gewissen Spielräumen, der Willkür, könnte man sagen. Ja, aber eigentlich, mal ganz ehrlich, das ist interessant, wir haben Kooperationen hier von Max Weber-Kollegen mit Brasilien und Indien. Die haben Begriffe dafür zu sagen, wie man eben um die festen Regeln und Vorgaben herumkommt, eigentlich warum man Subversion braucht. Und eigentlich, glaube ich, soziales Leben funktioniert überhaupt nicht, wenn es nicht Leute gibt, die genau gegen diese Vorschriften und Regeln und Logiken gehen.
Wir haben, das ist vielleicht ein spannender Übergang, wir haben mit einem Organisationspsychologen über die brauchbare Illegalität gesprochen. Ja. Den Begriff kennen Sie ja wahrscheinlich. Ja. Und ich hatte es dann auch mir da rausgezogen, dass gerade in Unternehmen, glaube ich, man sich viel früher damit beschäftigen muss, was machen wir denn eigentlich, wenn Mitarbeitende gegen Regeln verstößt. Es ist bei brauchbare Illegalität, geht es natürlich um Verstöße, die wirklich illegal sind. Aber das wäre ja so ein Fall, wie bei McDonald's, eine Führungskraft oder das Unternehmen könnte sich ja hinstellen und sagen, okay, wir haben die 10 Regeln und danach sollten wir auch handeln, damit wir für alle gleich sind. Aber bei Regel 5 und 6 habt ihr ein bisschen Spielraum. Also, dass man das vielleicht offen und auch als Führungskraft sagt, hey, ich weiß, eigentlich müssen wir nach links gehen, aber ich stelle mich vor dir. Und wenn was passiert, ich übernehme die Verantwortung, weil ich will, dass du zu einem Handelnden wirst.
Ich glaube, so etwas brauchen wir. Wir brauchen genau so etwas. Und wir müssen uns aber im Klaren sein, dass das einen Preis hat. Es hat den Preis, dass es jemand geben kann, der diese Spielräume systematisch ausnutzt. Ja, der dann vielleicht irgendwie sagt, du weißt du was, du kommst doch einfach immer, ich gebe dir immer 2 oder so. Ja, dann irgendwann hat er womöglich noch einen Ring und verkauft es dann anderswo. Ich glaube, das ist grundsätzlich so. In dem Moment, wo du Spielräume zulässt, gibt es die Möglichkeit, diesen Spielraum zu missbrauchen. Ja, also haben wir die Wahl sozusagen. Ja. Nehmen wir das in Kauf. Es ist egal, wo du hinguckst. Du kannst irgendwie sagen, wenn du 100% sicher sein willst, dass nicht irgendwelche Terroristen ins Land kommen, darfst du überhaupt keine Immigranten zulassen. Mhm. Ja. Wenn du 100% sicher sein willst, dass niemand die Sozialhilfe oder Bürgergeld missbrauchst, darfst du überhaupt kein Bürgergeld mehr ausgeben. Ne. Ich würde es auch an die Uni sagen. Ich glaube, die Universitäten sind dafür ein gutes Beispiel. Man hat irgendwie versucht, sicherzustellen, dass da niemand auf der faulen Haut sitzt. Ne. Und das hat dazu geführt, dass wir in einem Dauersystem sind von Anträge schreiben, begutachten und was weiß ich, Berichte schreiben, die eigentlich sehr häufig kreative Forschung unmöglich gemacht hat. Ich würde wirklich sagen, als Gesellschaft solltest du in Kauf nehmen, dass es vielleicht sogar 5 Professoren gibt, die nichts tun, um es den 3 anderen zu ermöglichen, wirklich kreativ tätig zu sein. Und ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen. Ja, man muss sich darüber im Klaren sein. Ja, man zahlt einen Preis dafür, aber dieser Preis ist es wert.
Ich will jetzt aber noch nicht viel zu viel wegnehmen, wenn das Buch ja noch kommt und Sie sind ja noch wahrscheinlich mittendrin. Aber was würden Sie dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, was Sie den Unternehmen und den Führungskräften empfehlen würden, wenn Sie sagen, dass ja diese permanente Steigerung, das permanente Wachstum, dass das ja nicht die Lösung sein kann. Ja. Nach was sollen denn dann Unternehmen und Führungskräfte streben, wenn es nicht die Umsatzentwicklung ist, nicht die Markterweiterung, wir wollen jetzt international werden? Haben Sie sich da mal Gedanken gemacht, welche Kennzahlen oder welche Ziele, was sollen Unternehmen, Führungskräfte verfolgen?
Ich glaube, dass das ziemlich schwierig ist. Also ich meine, an der Stelle kann ich mich rausreden mit Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Weil ich glaube, man darf da nicht irgendwie blauäugig werden. Man kann sich als einzelnes Unternehmen, sagen wir mal, dieser Logik der Wirtschaft und des Wettbewerbs nicht so einfach entziehen. Also zu sagen, wir wollen nicht wachsen, wir bleiben einfach stehen, das geht nicht. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht da, wo man eben Spielräume hat oder auch Spielräume sich erkämpfen kann, sie nicht nutzen kann. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass man als Unternehmen, wenn man den Fokus verschiebt, diese Resonanzkonzepte ist nicht eine neue Blaupause in 7 Schritten zu einem anderen Unternehmen. Es verschiebt aber den Fokus, es ist eine Änderung in der Aufmerksamkeit und in der Haltung. Also weg sozusagen von dem Erhöhen von Kontrolle und Sicherheit und Optimierung hin auf eine Orientierung, die genau das, Resonanzbeziehungen zwischen den Arbeitnehmenden und den Kunden, ja, zwischen den Arbeitnehmenden und den Instrumenten, mit denen sie umgehen. Wer das ermöglicht, glaube ich, der riskiert nicht unbedingt zum Beispiel seine Innovationsfähigkeit, weil ich glaube, genau, wirkliche Innovation kommt aus Spielräumen. Ja, da, wo mal Angestellte mal ein bisschen rumgespielt haben, mal was probiert haben, ist plötzlich die Idee entstanden. Und da, wo Leute natürlich motiviert sind, weil sie plötzlich wieder einen Zusammenhang sehen zwischen dem, was sie alltäglich tun und dem, was ihr Leben ist. Ja. Dort werden die produktiver und kreativer. Das heißt, ich glaube, es kann sogar ein Weg sein, in diesem Steigerungsspiel mitzuhalten, weil vermutlich sich einfach davon zu entkoppeln, ist nicht so leicht möglich.
Ich weiß nicht, ob Sie schon die Frage beantworten können. Glauben Sie, dass KI diese Spielräume eher stärkt oder eher sogar noch mehr reduziert, weil wir dann nach dem Plan der KI nur noch arbeiten? Haben Sie sich damit mit dieser Frage schon mal beschäftigt?
Also ist klar, dass das große neue Thema ist sozusagen, ja. Und ich würde da wirklich gerne mich als Agnostiker rausreden. Ich glaube, dass wir das im Moment nicht vorhersehen können. Diese ganze Internetlogik, also die Social Media sind schon ein großes Experiment. Was KI machen wird, im Moment habe ich das Gefühl, es wird eher noch die Spielräume reduzieren. Also es wird vielleicht Spielräume der KI geben, aber das sind nicht Spielräume des Menschen dann, ja. Inzwischen denke ich, was ich eingangs mal gesagt habe, glaube ich vorhin, es gibt zivilisatorische Brüche, dass danach was Neues kommt. Und ich glaube, KI wird möglicherweise genau das sein, was dazu führt, dass sowas wie eine neue Menschheitsepoche beginnt, würde ich mal ganz mutig sagen. Ja, im Moment würde ich sagen, die kann ja nur schrecklich werden, aber ich glaube, das ist falsch, ja, weil wir wissen noch nicht, wie die aussehen wird. Aber erstmal würde ich nicht allzu viel Hoffnung in KI setzen im Blick auf die Routinevollzüge, die wir schon haben.
Wenn Sie aber noch nicht sagen können, okay, ne, in einem falschen System können wir ja nicht das Richtige tun, aber was wir schon machen können, und da sind auch andere Forschende, gerade was das Thema Empathie und so angeht, die sagen, und das sagen Sie, glaube ich, auch, dass wir den Kontext zumindest in der Arbeitswelt, den können wir ja verändern. Wir können ja ein bisschen mehr Fürsorge reinnehmen. Wir können ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, dass wir dann in Resonanz gehen. Das ist ja schon, was wir jetzt aktuell ja machen können.
Ich zitiere an der Stelle gerne Leonard Cohen aus seinem Song Anthem. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Und ich glaube, das ist so. Ja, in den alltäglichen Vollzügen, im Zusammenspiel zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden zum Beispiel, unter Kollegen, auch zu den Kunden. Ja, es gibt immer kleine Spielräume, die kleinen Spielräume sind immer da. Ja, auch die kleinen Öffnungen, in denen man plötzlich eine Resonanz herstellen kann im Blick auf Fürsorge. Ja, das ist manchmal, so banal es klingt, es ist manchmal der freundliche Blick oder das gute Wort oder die kleine Aufmerksamkeit oder so, mit der Sachen beginnen, wo so ein kleiner Riss, wo man plötzlich feststellt, du, dieser Mitarbeiter, wo ich immer dachte, der ist eh nur missgelaunt oder macht nicht richtig oder so, das ist auch ein Mensch und wir kommen miteinander in dieses Resonanzfenster. Man muss dann halt auch offen sein und es erlauben, dass sich daraus etwas entwickelt, was ich vielleicht nicht vorher gesehen habe. Aber die kleinen Öffnungen sind immer da, auch in der Arbeit selber. Ich habe vorhin gesagt, wir sind meistens vollziehend, sehe ich an der Uni auch, ja, Bericht ausfüllen, Antrag stellen, lauter so ein Zeugs. Aber es gibt dann immer die Möglichkeit, dass ich sage, boah, das ist hier wirklich interessant. Und sich dem dann zu öffnen und das auszuführen, geht immer.
Und Sie machen ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr die Tätigkeiten, für die Sie oder andere Menschen eigentlich Ihren Beruf gewählt haben, weil wir nur noch dieses Vollziehende sind in dem Administrativen, aber diese kreative Spielwiese für viele gar nicht mehr da ist, weil wir eigentlich nur noch das Lästige machen.
Und das ist absolut nicht nur so in den Top-Berufen, was immer gedacht wird. Dann hört man auf den Einwand, ja, ihr an der Uni, ihr habt ja einen tollen Job und so. Es ist wirklich auf der Baustelle so, ja, dass Leute sagen, eigentlich arbeite ich gerne, aber ich komme fast nicht mehr dazu. Genau dieser Satz, ne, ich mache eigentlich meine Arbeit gerne, aber ich komme nicht mehr zu der richtigen Arbeit, den hören sie durch alle Sparten hindurch. Sehr, sehr interessant eigentlich, weil wir sozusagen in diesen vollziehenden Tätigkeiten gefangen sind. Das ist wirklich so.
Ich bin auf das Buch gespannt. Nächstes Jahr oder wie ist
es? Es ist angekündigt für nächstes Jahr. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, eigentlich ist, ich sage immer, es ist fertig, wenn es fertig ist.
Da sind wir wieder beim Zeitdruck.
Also entweder Ende nächstes Jahres oder Anfang übernächsten Jahres.
Ein Themenblock muss ich noch mit Ihnen kurz machen, weil wenn ich schon einen Soziologen mir gegenüber sitzen habe, möchte ich den zumindest kurz anreißen. Denn ich möchte Sie eine übergeordnete Frage stellen. Wie resilient ist eigentlich noch unsere Gesellschaft, unsere Demokratie? Weil, ich versuche es kurz zu erklären, die Frage, warum ich auf die Frage komme. Wenn wir uns anschauen die letzten Jahre, es gab ja den Versuch, einige Veränderungen in unserer Gesellschaft hier in Deutschland zu vollziehen. Stichwort Wärmepumpe. Aus ökologischer Sicht ja völlig nachvollziehbar und auch gut, aber es ist in der Gesellschaft in Deutschland überhaupt gar nicht angekommen. Es wurde abgeschmettert und keiner hat es richtig in Anführungsstrichen verstanden. Es wurde nicht umgesetzt. Jetzt merken wir auch in Deutschland, wenn wir nicht das Wachstum haben, was Sie ja angesprochen haben, diese Steigerung, steigt die Gefahr, dass Menschen eher zu den rechtspopulistischen Parteien gehen. Deswegen wollte ich Sie fragen, wie kann es uns gelingen, Veränderungen anzustoßen, ohne dass wir die Demokratie darunter irgendwie verlieren oder dass sie darunter leidet? Also wie resilient ist unsere Gesellschaft, unsere Demokratie?
Ich glaube, jeder Blick auf die Welt im Moment macht einem da Sorgen. Ja, also wir sehen es eben hier im Bundesland Thüringen zum Beispiel, ist ganz schwer, neue Regierungen zu bilden. Ich meine, mehr als 50% der Menschen wählen Parteien, also AfD und BSW jetzt in dem Fall, die eigentlich supersystemkritisch sind, ja, obwohl die Menschen eigentlich sagen, es geht ihnen ganz gut. Das ist ganz interessant. Also da, und wir haben es sehen, sind also Frankreich, Deutschland, die Bundesregierung ist gerade in Auflösung. Wir haben es eingangs schon gesagt, in den USA kehrt Trump zurück und so. Also wir sehen generell, dass wir ein Problem haben. Und dieses Problem zeigt sich übrigens auch darin, dass wir tatsächlich kaum mehr in der Lage zu sein scheinen, als Gesellschaft zu agieren. Ja, vielleicht sind wir auch da Vollziehende geworden. Man sieht zwar sowas wie bei der Bahn. Ja, jeder weiß, dass es schrecklich ist, aber wir schaffen die Kraft nicht. Wir bringen sie nicht auf, das zu reparieren. Oder wenn die Gesellschaft der Überzeugung ist, dass wir von 1% mehr in die Verteidigung investieren sollten, dann schaffen wir das irgendwie auch nicht. Ja, das scheint uns zu überfordern. Ich halte das sowieso für den falschen Weg, ehrlich gesagt. Ich bin Pazifist, aber egal. Oder Wärmepumpen, haben Sie gerade gesagt, oder Umwelt oder so. Wir scheinen eigentlich auf Spuren zu sein, obwohl wir eine gewaltige Wirtschaftsleistung haben, auch eine gewaltige Kreativleistung. Ist jeder Millimeter Pfadabweichung offensichtlich zu viel. Was mich dazu geführt hat, zu sagen, wir scheinen nicht nur individuell Burnout bedroht, wir sind es, glaube ich, auch als Gesellschaft. Uns fehlt die Energie. Und woraus gewinnen wir die Energie? Da würde ich jetzt wirklich sagen, aus Resonanzverhältnissen und aus Handlungsspielräumen, die wir im Moment nicht haben. Also es ist eine ganz große Herausforderung. Also im Moment würde ich sagen, wir sind ganz wenig resilient. Ja, wir stehen eigentlich vor ziemlich problematischen Herausforderungen. Aber vielleicht können wir den Sinn dafür gewinnen. Wir müssen nur darauf gucken, wann. Ich glaube, auch durch ein Land kann sowas wie ein Ruck gehen, dass man das Gefühl hat, ja, lass uns anpacken. Städte kriegen es manchmal hin. Kopenhagen oder so hat es hingekriegt. Zu sagen, lass uns als Stadt was tun. Lass uns wieder handelnde Subjekte werden, die erstmal ihre Stadt gestalten, die EU gestalten, die Welt gestalten. Wir haben diese Hoffnung komplett verloren. Wir reagieren nur noch auf Zumutungen von anderen und das macht uns ganz wenig resilient. Aber vielleicht mein letzter Satz, das führt erstmal zum Pessimismus. Ja, ich neige theoretisch zum Pessimismus, obwohl ich persönlich eher Optimist bin. Aber ich würde sagen, nehmen Sie die Situation vor dem Fall der Mauer. Da hätte jeder geschworen, der Kalte Krieg wird ewig weitergehen. Wir sind komplett unfähig daran, was zu ändern. Ja, es ist halt Ost und West über Jahrzehnte hinweg. Und dann hat es eigentlich ganz wenig gebraucht und das Ding hat sich massiv geändert, ja, ist von mir aus zusammengebrochen. Und so etwas kann jederzeit wieder passieren. Wir haben es halt nur nicht unter Kontrolle.
Und für diesen Ruck, sagen Sie, sind die jungen Menschen verantwortlich? Weil ich habe mal so ein paar Interviews von Ihnen gehört, wo Sie gesagt haben, Ihnen sind die jungen Menschen noch nicht, radikal meine ich jetzt nicht mit negativ, sondern noch eventuell zu soft. Also Sie sagen, da ist noch nicht so dieses Rebellische, dieses, dass wir wirklich was verändern, weil von den älteren Menschen kann es vielleicht nicht ausgehen, weil wir uns schon so bequem gemacht haben. Habe ich das richtig verstanden in den Interviews, dass Sie sagen, eigentlich müsste dieser Ruck von den jungen Menschen jetzt kommen?
Das würde ich unbedingt sagen, also soziologisch betrachtet, aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, ich werfe das denen nicht vor, ja, ich beobachte das nur. Ich würde schon sagen, dass Gesellschaften sich durch den Generationenwechsel erneuern, gerade für die Moderne war das so, ja, die Jungen fordern die Alten heraus, die sagen, was ihr da macht, ist irgendwie falsch, ja, so das Paradebeispiel, was wir im Sinn haben, sind natürlich immer noch die 68er, ja, die dann sich gegen die Elterngeneration gewendet haben, aber auch danach noch die Punks oder die Heavy-Metal-Fans, habe gerade ein Buch über Heavy-Metal geschrieben, ja.
Kann man auch eine ZDF-Doku raus über sie. Genau.
Genau, also mit langen Haaren und dieser scheußlichen Musik konntest du die Eltern dann in Wahnsinn treiben. Ne? Und das sieht man im Moment nicht. Ja? Also das ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dass die Rebellion, die eigentlich zum Jugendalter auch gehört, über dieses rebellischen Funken kommt Innovationsfähigkeit in die Welt und damit auch Resilienz. Ja? Eine erstarrte Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, ist nicht resilient. Ja? Die wird ja immer starrer und beim kleinsten Hauch bricht sie dann zusammen. Die Innovationskraft müsste eigentlich von den Jungen kommen. Und ich habe den Eindruck, dass die Rebellion sich eigentlich nicht mehr gegen die ältere Generation wendet. Das zeigen die Daten auch ziemlich gut. Die jungen Leute sagen, die Eltern sind unsere Freunde und umgekehrt auch. Ja. Aber dann wendet sich die Aggression nach innen. Die werden dann von Burnout bedroht, von Selbstzweifeln, eigentlich von richtigen Energieverlust. Also ich werfe das denen überhaupt nicht vor, aber ich beobachte nur, dass es auch da im Moment im Argen liegt.
Aber jetzt wäre eine spannende Frage, weil man versucht gerade im Unternehmenskontext die Generationen, ja, wir dürfen eigentlich nicht in Generationen sprechen, weil jede Generation ist auch wieder in sich komplett, ja, unterschiedlich, sagen wir jetzt in den Altersgruppen. Man versucht aber, die eher zusammenzuführen, also dass die älteren Menschen die Jüngeren verstehen. Aber wenn ich jetzt so richtig verstehe, sagen Sie, da kann es auch mal krachen. Also wenn es kracht, ist es eher vielleicht was Positives, wenn da wirklich mal die Jungen jetzt auf den Tisch hauen.
Das würde ich sagen, aber man kann das natürlich nicht gezielt herbeiführen. Ja, ich sage jetzt nicht irgendwie versucht die Jungen auf die Palme zu treiben oder so. Das kann nicht funktionieren auf diese Weise. Ja. Also man kann den Krach nicht herbeiführen. Aber ja, durch solche Spannungen kann Neues entstehen, auf jeden Fall.
Und die Hoffnung haben sie noch nicht verloren, dass wir jetzt den Ruck demnächst auch. Das fand ich eigentlich interessant, dass Sie gesagt haben, wir müssen ja nicht denken, die da oben in der Regierung, wir warten mal, bis die da den Ruck, sondern wir können das in unserer kleinen Gemeinde machen, wir können das in unserem Unternehmen machen, wir können das in der Stadt machen. Also wir können ja in unserem Umkreis versuchen, diesen Ruck jetzt anzugehen, dass wir wieder mehr Spielräume haben, dass wir wieder mehr in Resonanz treten, dass wir wieder mehr in diese Handlung kommen, so sagen Sie es ja.
Ja, ich will noch einen Satz zu dieser jungen Generation zu sagen, weil ich habe das Gefühl, da gibt's vielleicht sogar so einen Bruch, aber der nimmt eigentlich eher die Form des Rückzugs statt den der Herausforderung an, weil wir ja wirklich sehen, dass junge Generationen, gerade die fähigen Leute davon eigentlich sagen, ich will gar nicht in die Führungsposition kommen. Haben wir auch an der Uni hier. Die sagen mir, ich will nicht so sein wie du, sozusagen, der von einem, was weiß ich, Antrag zum nächsten hetzt oder so, weil natürlich hier die Burnout-Gefahr auch groß ist. Aber das sagen Leute in Unternehmen, ja, ich will nicht in die verantwortliche Position kommen. Und wir wissen, dass die Boomer gehen gerade aus der Arbeit und die Jungen wollen gar nicht rein, jedenfalls nicht in die Führungsposition. Das ist natürlich auch eine Form von Rebellion.
Welche Gründe sehen Sie da? Wegen der Zeit? Weil Sie die Zeit mit anderen Sachen lieber verbringen wollen?
Eigentlich würde ich es anders beschreiben. Ich denke wirklich, die moderne Gesellschaft hat die Arbeit als zentrale vertikale Resonanzachse erfahren. Ja, durch das, was ich tue, bin ich mit dem Ganzen verbunden. Einerseits mit dem Ganzen der Gesellschaft, zu der ich beitrage. Ja, ich kriege ja dafür auch meinen Lohn. Ich leiste was, kriege meinen Lohn. Aber auch für die Zukunft. Wir bauen etwas für die nächste Generation. Wir bauen eine bessere Welt auf. Kann man daran sehen, dass Eltern immer gesagt haben, wir arbeiten hart, aber unsere Kinder werden ein besseres Leben, eine bessere Welt haben. Und genau diese Hoffnung ist zerbrochen. Ja, die junge Generation erwartet nicht mehr, dass sie über ihre Arbeit teilhat am Aufbau einer neueren und besseren Welt. Mit der Konsequenz, dass sie sagen, ich arbeite nur so viel, wie ich muss, und um mein Leben davon abgetrennt zu leben.
Die sagen ja sogar, ich mache weniger, um besser zu leben.
Genau. Ne?
Also die sagen ja gar nicht, ich muss jetzt Leistung bringen. Also es gibt ja auch viele Artikel, die sagen, wir müssen wieder Lust auf Leistung wieder motivieren und kultivieren. Weil bei vielen sagen, wieso soll ich arbeiten? Mir geht es mit, in Anführungsstrichen, weniger Arbeit, weniger Verantwortung, weniger Stress, geht es mir besser.
Ja, und ich suche das Leben sozusagen, der Sinn im Leben, die vertikale Resonanzachse jenseits der Arbeitsspur. Ja, und das ist auch ein rebellisches Moment. Vielleicht kommt ein Wandel in die Gesellschaft auf diese Weise. Ist wahrscheinlich den Unternehmen nicht so besonders recht. Aber könnte sein. Ich meine, der Trost ist, das ist nicht einfach nur ein deutsches Phänomen, wie manche denken. Es ist ein globales. Ja, wir haben das gleiche Problem in China und in Südkorea und in Japan und überall.
Und da schließt sich ja jetzt wieder die Klammer zu Ihrem neuen Buch, denn eine Lösung könnte es sein, den Mitarbeitenden wieder mehr Spielräume zu geben.
Absolut. Also da würde ich anfangen, an jeder Stelle.
Ja. Herr Rosa, wir haben eine abschließende Frage in unserem Podcast. Und zwar ist das Motto der Detox Rebels, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen, was, glaube ich, ganz gut auch zu Ihnen passt. Was würden Sie sich jetzt wünschen? Weil wir haben heute sehr viele Themen angesprochen. Wir sind links abgebogen, rechts abgebogen. Gibt es vielleicht noch etwas Zusätzliches oder wo Sie sagen, jetzt können Sie nochmal auf den Punkt bringen, was würden Sie sich wünschen, wenn es eine Sache geben würde, die wir zukünftig anders machen?
Was mich beschäftigt und was ich ganz zentral im Kopf habe, ist, hängt mit diesem Aggressionsmodus zusammen. Ich glaube nämlich, dass wir den insbesondere auch, wir haben ihn wahrscheinlich am Arbeitsplatz, aber insbesondere auch gegenüber anderen Kulturen und Menschen. Ja. Und da denke ich wirklich auch die Konfrontation zwischen Westeuropa und Russland und China und dem Iran, aber nur als Beispiele davon, wo wir immer denken, wir müssen da kampffähiger werden, ja, kriegstüchtig. Das beschäftigt mich wirklich zentral und ich glaube, das ist der falsche Weg, ja, zu denken, irgendwie, wir müssen mit tüchtiger werden, besser werden, schneller werden, die Probleme lösen. Also es zu schaffen, aus dem Aggressionsmodus zum Leben zu kommen, am Arbeitsplatz, im Körperverhältnis und anderswo. Und da ein anders finden, eine andere Weise des in der Weltseins. Eigentlich, wir haben hier einen großen Sonderforschungsbereich, der geht zum Thema Eigentum. Ja. Und die Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, ist, dass wir eigentlich denken, die Dinge, die wir haben, wir besitzen sie und wir nutzen sie. Das ist ein bestimmtes Weltverhältnis. Ich habe das, ich benutze das. Und eine Alternative wäre, teilhaben und zugehören. Ja. Ich habe mir überlegt, wie sozusagen indigene Gruppen in der Welt oder traditionelle Lebensweisen, ja, die sagen nicht, wir besitzen den Wald. Die würden wahrscheinlich auch nicht sagen, wir nutzen den Wald, sondern wir sind Teil dieses Lebenszusammenhangs. Ja, wir bewegen uns darin, wir gehören dazu. Und wenn wir das schaffen könnten, im Kleinen wie im Großen, ja, vom Besitzen und Nutzen zum Teilhaben und Zugehören zu gelangen, dann wäre die Welt eine bessere Welt.
Wie machen Sie das persönlich? In Ihrem kleinen Dunstkreis?
Ich habe ja vorhin irgendwie gesagt, Resonanz ist nicht irgendwie ein Konzept für Handlungsweisen, sondern es ist eine kleine Aufmerksamkeitsverschiebung und eine Haltungsänderung. Und ich versuche das wirklich einzunehmen, selbst in einem Interview zum Beispiel, ja, nicht meine Punkte zu machen und möglichst ein kohärentes Konzept zu kaufen, sondern wirklich sich einlassen, ja, teilhaben. Und wenn ich mit Studierenden rede, mit Promovierenden reden, aber auch mit der Forschungsarbeit, mein neues Buch schreiben, ja, nicht mit einem bestimmten Ziel, schon gar nicht auf Auflagen schielen, sondern schauen, wo mich das hinträgt. Ja, teilhaben an einem Gedankengang, den ich gar nicht vollständig kontrolliere. Ich glaube, man kann diese kleine Fokusverschiebung durchaus im Alltag versuchen.
Das ist doch ein schöner Abschluss, Herr Rosa. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch mehr von Ihnen hören und lesen möchten, es gibt unzählige Podcasts, unzählige Interviews im Internet. Die letzten Bücher, die wir hier an dieser Stelle auch empfehlen können, ist Unverfügbarkeit, ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Buch und natürlich auch Ihre Resonanztheorie. Zwei Bücher, die ich an dieser Stelle sehr wärmsten empfehlen kann. Und dann freuen wir uns auf das nächste Jahr oder darauffolgende Jahr, dann, wenn es ein neues Buch von Ihnen gibt und wenn es Ihre Zeit erlaubt, glaube ich, wäre es spannend, dann mit Ihnen ein bisschen tiefer über dieses Buch zu sprechen. Also ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht nochmal sprechen können. Aber an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, Herr Rosa.
Sehr gerne. Werde ich wieder dabei sein. Vielen Dank für das Gespräch.